Maschine. Danke. Ja, wie gesagt, ich freue mich, bei euch zu sein und ich mache gleich auf Du. Er hat mich auch geduzt, ihr duzt euch hier, habe ich gemerkt, und ich denke, das passt. Ich war zu Beginn meiner Zeit Jugendpastor in der Gemeinde in Gummersbach. Geht das runter? Okay, ich lasse es. In der Gemeinde, in der Baptistengemeinde Gummersbach-Derschlag, und da war ich Jugendpastor 11 Jahre. Und da haben wir Jungscharbeit auch gemacht. Und wir haben früher in dieser Jungschargruppe, um den Kids einfach mal zu verdeutlichen, was Vertrauen bedeutet, es so illustriert, ihr werdet das kennen. Wir haben ihnen die Augen verbunden. Und ein anderer hat denjenigen dann geführt, und zwar durch den Parcours in den Gemeinderäumen. Durch Hindernisse, durch die Kirchenräume. Und dann, wenn ein Jungschaler das mal machen wollte und dann mal besonders witzig sein wollte, hat er natürlich einen auch mal von der Wand laufen lassen, hat sich dann Schäps gelacht und so. So kann es auch gehen. Das war ja noch alles ganz harmlos in einem Gemeindezentrum. Aber jedem war klar, dass der Geführte, wenn er dem anderen blind vertraut, nicht verletzt werden wollte. Er wollte nicht vor die Wand geführt werden. Er wollte nicht in die Irre geführt werden, sondern er wollte sicher ankommen. Das war so das Bild. Und es ging darum, dieses Vertrauen zu einem anderen zu illustrieren. Und jetzt kommen wir zur Praxis des Christenlebens. Dieses Bild müssen wir dann etwas genauer betrachten, wenn wir das auf unseren Glauben beziehen wollen. Auf unsere Beziehung zu Gott übertragen wollen, dem wir blind vertrauen wollen. Nach seiner Auferstehung begegnet Jesus, ich habe das eben schon gesagt, Petrus am See und führt ihn zurück in seine Berufung. Ich möchte euch nochmal erinnern, was er da genau gesagt hat. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und er wird dich führen, wohin du nicht willst. Und er sagt, what? Was heißt das denn, wohin ich nicht will? Und manchmal wundern wir uns als Christen, warum wir, obwohl wir Gott vertrauen, an Punkten gelandet sind, an die wir nie kommen wollten. Mein Traum war immer, hauptamtlich in der Gemeinde zu arbeiten. 2007 ist er zerbrochen. Ich wollte nicht mehr in der Gemeinde arbeiten. Immer wieder verglichen zu werden, Erwartungen erfüllen zu müssen. Und so ist das noch mit der KFB dann entstanden, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das ehrenamtlich. Aber ich wollte an dem Punkt nicht hinkommen. Und dann sagst du, aber Gott, ich habe dir doch vertraut. Und jetzt stehe ich hier. Ich habe dir doch vertraut, aber ich verstehe das jetzt nicht. Gott, warum stehe ich an diesem Punkt, an den ich nicht kommen wollte? Ein anderer wird dich jetzt führen, auch an Orte, Situationen, Begegnungen, in Beziehungen, die du dir nicht ausgesucht hättest. Folge du mir nach. Schaut, das Wort Glaube ist ja so ein wenig abgenudelt, ne? Wie das Wort Liebe. Man liebt, man glaubt. Man kann eigentlich auch mit dem Wort Glaube nicht mehr viel anfangen. Man kann ja alles Mögliche darunter verstehen. Aber Glaube im biblischen Verständnis ist Folgendes. Glaube bedeutet Vertrauen, das sich im Gehorsam zeigt. Und das können wir nicht trennen. Das geht nicht. Das gehört zusammen. Und deswegen ist ja Vertrauen so herausfordernd. Glaube ist weit mehr als nur ein Fürwahrhalten. Schauen wir uns in der Bibel das genauer an, wie hier blindes Vertrauen beschrieben wird. Ich möchte mit euch kurz in den Hebräerbrief gehen. Zunächst in Kapitel 11, Vers 6. Die meisten werden dieses Wort kennen, ich lese es. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das schreibt der Hebräerbriefschreiber hier in Vers 6 in Kapitel 11. Und jetzt gehen wir zurück. Was schreibt er kurz vorher in Kapitel 10? Das ist wichtig. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben und, jetzt kommt's, wenn jemand sich zurückzieht, aus Angst, aus Faulheit, aus Feigheit, aus Unlust, wegen Misstrauen, warum auch immer, so hat meine Seele kein Wohlgefallen an ihm. Wir sind aber nicht von denen, die sich zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Errettung der Seele. Ohne solchen Glauben ist es für niemanden möglich, mit Gott zu wandeln oder Gott zu gefallen. Darüber möchte ich mit euch nachdenken heute Morgen, was das in der Praxis bedeutet. Niemand kann Gott kennenlernen, niemand kann eine Beziehung zu Gott aufbauen, wenn derjenige nicht erstens davon ausgeht, dass er ist, existiert, dass es ihn gibt und zweitens ihm nicht vertraut und drittens deswegen gehorsam ist. Das ist also das Zentrale, der Beginn, die Basis. Warum ist das so wichtig zu erkennen? Ich möchte euch heute Morgen drei Punkte näher bringen. Das erste. Ohne Vertrauen in Gott ist der Gehorsam nicht möglich. Ohne Gehorsam in Gott zu setzen, ist Gehorsam nicht möglich. Gehorsam, nochmals Erinnerung, ist vertrauender Glaube. In der ganzen Bibel geht es darum. Und ohne Vertrauen und Glauben, sagt die Bibel, kann keine Beziehung zu Gott entstehen und sie kann nicht bestehen. Und nun weiß ich, dass ich in der Gemeinde bin. Ihr wisst das alles. Wir wissen das alles. Und jetzt die Frage, warum kommen dann trotzdem unsere Nöte und unsere Zweifel, unsere Bedenken in unserem Christsein? Sie kommen doch gerade dann, wenn wir erleben, dass Gott nicht immer nach unserer Vorstellung handelt, sondern souverän das tut, was er will. Und du stehst da und solltest blind vertrauen, weil das ist ja Glaube. Das ist auch keine Standardprogrammierung von Christen. Das müssen wir einüben, das müssen wir lernen. Das wird konkret im Gehen, nicht in der Theorie. Und auch dazu haben wir eine Fülle an Lebensberichten in der Bibel von Menschen, die gerade dann, als sie nichts mehr wussten, die Wege nicht mehr verstanden haben und sich dann fragten, wie es weitergeht, die dann nur noch eins getan haben, Gott blind vertraut haben, dennoch. Im Wissen, dass Gott gut ist, gingen sie dennoch weiter im Gehorsam. Das ist die Wolke von Zeugen, von der Hebräerbriefschreiber schreibt, an denen wir uns orientieren sollen. Die vielen, die vor uns da waren, an denen orientiert euch. Denken wir heute über diese besondere Art von Vertrauen nach. Ich meine wirklich dieses blinde Vertrauen. Blinde Vertrauen. Es ist nicht unsere Standardprogrammierung. Es ist das, wenn es heißt, wenn wir den Eindruck haben, da hat doch uns einer vor die Wand geführt. Es ist dieser Glaube, wenn wir denken, hier wollte ich nie hin. Es ist dieser Glaube, wenn du dein Vertrauen in Gott setzt und nichts passiert. Man geht im Gehorsam und trotzdem verändert sich die Sicht nicht, die Situation nicht. Sie verschlimmert sich sogar. Habt ihr das noch nie erlebt? Bin ich beruhigt. Ich auch. Das gehört dazu. Irgendwie sind wir alle in diesen Erfahrungen mit drin. Und die Bibel berichtet von einigen Menschen, die in ihrem Leben hier oft nicht das erlebt haben, auf das sie gehofft hatten, worauf sie vertraut haben und wo die Situation blieb, wie sie war, obwohl sie Gott kannten. Wo sich die Situation nicht so wundersam geändert hat, wie es manch andere erlebt haben. Wo sich das Meer eben nicht geteilt hat, die Gefängnistore zublieben und die dennoch ihr Vertrauen in Gott nicht aufgegeben haben. Gläubige, die blind vertraut hatten, ohne zu sehen, warum, wieso, weshalb. Ja, das gibt es. Manche haben nach einem Gebet erlebt, wie die Situation sich sofort verändert hat. Manche nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen oder Monaten. Manche mussten viele Jahre warten, wie Abraham. Und dann hat es sich gezeigt. Und bei anderen blieb die Situation so bis zu ihrem Lebensende. Dieser Pfahl im Fleisch, zum Beispiel bei Paulus. Gott hat es nicht verändert. Du hast im Vertrauen auf Gott, hast du geglaubt, du hast gebetet. Du hast vielleicht noch mit Menschen zusammen gebetet. Und ich kenne diese Menschen, die mich auch so versucht haben zu ermutigen. Die mir gesagt haben, Daniel, Gott lässt dich da nicht hängen. Gott will nicht, dass du unten durch musst. Nein, du wirst nicht arbeitslos. Du wirst geheilt. Gott will nicht, dass wir leiden. Bei anderen war es so, bei dir war es nicht so. Schaut, es ist toll, wenn man Gottes Eingreifen erlebt, aber was mache ich, wenn Gott nicht handelt? Was mache ich dann? Menschen sagen, Gott kommt nie zu früh, nie zu spät. Das ist gut und das ist absolut richtig. Aber was ist, wenn er schweigt? Wenn die Situation sich nicht ändert? Was ist, wenn Gottes Definition von nie zu spät anders ist als deine und meine? Dennoch blind vertrauen. Ich möchte es mal so sagen, gerade dieses Vertrauen, was du dann gibst, dieses blinde Vertrauen, wo ich dranbleibe am Glauben, obwohl ich eben nicht sehe, an Veränderung, an Dynamik, an Gemeindewachstum, wo ich nichts merke von wallenden Gefühlen, über Wochen, über Monate, vielleicht über mein ganzes Leben hinweg, und dennoch meinen Lauf vollenden will, im Gehorsam dranbleiben will, vielleicht ehrt diese Art von Glauben Gott am meisten. Mich hat Joni Erickson Tada sehr bewegt. Ich habe das Buch von ihr gelesen, die als Teenager einen Kopfsprung gemacht hat ins Wasser und seitdem gelähmt war. Und auch viele gesagt haben, du musst tiefer glauben, dass du wieder geheilt wirst, etc. Und Gott nutzt ihr Leiden und sie lebt ihr Leben in ihrem Dienst und verherrlicht Gott im Leiden. Kann es sein, dass Gott gerade dieser Glaube am meisten freut? Er wird uns einmal vielleicht Antwort geben, warum er an gewissen Punkten keine Veränderung bewirkt hat. Aber dieses Vertrauen, wo äußerlich nichts passiert, du nichts fühlst, wo Menschen sagen, wie die Freunde Hiobs, oh, da hast du vielleicht falsch geglaubt, oh, du hast nicht genug gebetet, nicht genug dies oder das gemacht. Kennt ihr, es ist immer ungenügend. Es reicht nie. Wann hast du denn genug gebetet? Oder da ist Sünde, da hast du Fehler gemacht, sonst wärst du viel weiter. Lass uns eine Geschichte aus dem Alten Testament betrachten. Eine, die mich sehr bewegt hat und die mich da nochmal sehr herausfordert. Eine Geschichte, in der wir wahrnehmen können, wie Führung Gottes bei seinen Leuten auch aussehen kann. Die Geschichte aus Daniel 3. Wir sehen den Glauben von drei Männern. Und dieser Glaube dieser drei Männer ist nicht abhängig vom Ergebnis, was kommen wird. Das ist ein Glaube, der sich nicht abhängig macht von dem, was ist oder eventuell kommen könnte oder eben nicht kommen könnte. Da würde ich gerne mit euch ein bisschen reinschauen in diese Geschichte. In Daniel 3 sind diese drei Männer, sie sind Freunde, die Gott kannten und die kurz davor waren, wegen ihres Glaubens in einen Feuerofen geworfen zu werden. Also dahin zu kommen, wo man eigentlich nicht hin will. Was war passiert? Ich nehme euch da nochmal ein bisschen mit in die Geschichte. Diese Geschichte geschah in Babylon im Jahr 600 vor Christus. Da war König Nebukadnezar, eine schillernde Figur damals, Großkönig im Großreich Babylon. Er hatte große Kriegszüge gemacht. Hat unter anderem auch das Südreich Israel eingenommen. Alles groß. Bei dem war alles groß. Nebukadnezar. Und eines Tages hatte er scheinbar zu viel Zeit, zu viel Geld, zu viel Gold, keine Ahnung. Und das musste er loswerden. Dann hatte er eine Idee. Und er ließ eine Statue bauen, auch groß, natürlich groß. Ein großes Bildnis für seinen Gott, hier in der Ebene Dura. Ich habe es euch mal ein bisschen eingekreist. Da stand die. Eine Art Obelisk aus Ton oder Stein, außen mit Gold überzogen. Und Nebukadnezar hatte allgemein eine ausgesprochene Freude an riesigen Bauten. Es ist wahrscheinlich so gewesen, dieses Standbild hatte er errichten lassen für seinen Hauptgott Marduk. 3 Meter breit, aber 30 Meter hoch. Ein gewaltiges Bauwerk. Das war ein Symbol in Babylon, das jeder schon von der Ferne sehen konnte, wer hier regiert. Marduk war der Gott. So wurde sein Gott dargestellt. Und dann hat Nebukadnezar alles, was Rang und Namen hat, im Großreich zusammengetrommelt. Vor diesem Standbild. Würdenträger, Beamte, Offiziere, Staatsdiener. Und auch diese 3 Freunde. Und alle mussten da antanzen und sie mussten sich vor diese Statue stellen. Und dann sagte Nebukadnezar Folgendes, mit meinen Worten. Passt auf, Leute, wenn die Band spielt, also Marschkapelle, was auch immer, dann müsst ihr niederfallen und alle ausnahmslos dieses Bild anbeten. Das war so der Plan, das war der Gedanke, das war die Idee, das war der Befehl, das war die Vorgabe. Und wer das nicht tut, der brauchte nicht mehr mit dem Gedanken spielen, wieder nach Hause zu kommen, denn da war ein Ofen angeheizt für die, die das nicht tun würden. Und weil die meisten dazu keine Lust hatten, sind sie vor diesem Standbild niedergefallen. Und jetzt kommt's, was mir in dieser Geschichte so fasziniert. Das hatten sich die 3 Freunde nicht ausgesucht, diese Situation. Das haben sie nicht im Terminkalender drin stehen gehabt. Sie war auf einmal da. Sie wurden an einen Punkt geführt, an den sie selber nicht gegangen wären oder da sein wollten. Aber nun standen sie da. Sie sehen, dass alle um sie herum dort auf die Knie fallen. Und das war das Bild. So hätten wir das gesehen. Alle sind auf den Knien und 3 bleiben stehen. 3 bleiben stehen. Was für ein Bild. Das waren hohe Staatsmänner, die 3. Sie waren Statthalter von 3 Provinzen Babylon. Diese jüdischen Weggeführten waren hohe Würdenträger. Nebukadnezar hatte sie damals wegführen lassen und dann haben sie es geschafft, weit nach oben zu kommen. Sie hatten also viel zu verlieren an diesem Punkt. Aber sie blieben stehen, während die ganze Masse auf die Knie runterging. Diese 3 blieben stehen und sie haben nicht absehen können, was dieser Glaube kostet. Es war ein Blindflug. Was für ein Bild. Sadrach, Mesach und Abednego, so hießen die 3, die Freunde von Daniel. Daniel war wahrscheinlich gerade im Urlaub oder auf Kur. Auf jeden Fall war er nicht da. Nur die 3. Und die blieben stehen. Und das hat man dann gut erkennen können. Alle auf den Knien und 3 aufrecht. Das hebt sich von der Masse ab. Das spricht sich rum, bis zu Nebukadnezar. Das hat man ihm gemeldet. Und haben ihm gesagt, 3 Leute sind stehen geblieben. 3. Die haben deinen Befehl einfach nicht ausgeführt, Nebukadnezar. Und das fand der König gar nicht lustig. Und deshalb hat er sie vor sich zitiert. Und die Bibel sagt, er wurde richtig, richtig wütend. Ich möchte das lesen, Daniel 3. Da befahl Nebukadnezar im Zorn und Grimm, andere übersetzen, Nebukadnezar tobte vor Wut, Sadrach, Mesach und Abednego herbeizubringen. Da wurden diese Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar hob an und sprach zu ihnen, ist es Absicht oder war es Dummheit? Habt ihr was verpennt? Ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich aufgerichtet habe? Und dann in Vers 15, in Kapitel 3 im Danielbuch. Wir werden es ja sehen, sagt Nebukadnezar, wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen und Harfen, lauten Dudelsäcke, ach, was sie alle hatten, und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Schwamm drüber. Vergessen wir. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen? Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Na, da ist aber einer wirklich wütend, oder? Der ist wirklich wütend. Er hat nicht gesagt, naja, ein bisschen Verschnitt, Verlust ist halt überall, na, es sind hier nur 3. Nee, der wurde wütend und hat die 3 zu sich zitiert und hat gesagt, ich gebe euch noch eine Chance. Wenn jetzt die Kapelle spielt, ihr den Refrain hört, dann habt ihr nochmal die Chance, euch niederzufallen und anzubeten. Und wenn nicht, ist das eure letzte Chance, der Ofen ist an. Da kannte der absolut keinen Spaß. Das war ernst. Er sagt, ihr müsst dran glauben, in eurem Glauben, entweder oder. Und um was geht es am Ende? Um die Ehre Gottes. Und welcher Gott sollte euch aus meiner Hand erretten? Und jetzt sehen wir wortwörtlich, und das ist für mich so ein Bild, einen Glauben, der nicht sieht, auf jeden Fall nicht das, was jetzt kommt. Wir gucken zurück, wir wissen, was kommt, aber die drei nicht. Es ist ein Glaube, der sich im Gehorsam zeigt. Sadrach, Mesach und Abednego antworten so. Und das ist sehr beeindruckend. Hört, was sie sagen. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir halten es nicht für nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten, oder ob nicht, es sei dir kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbieten werden. Sie sagen alle, also alle drei Freunde, König, ja, es war unsere Absicht, nicht niederzufallen. Behalte deine Chance, wir brauchen kein Ultimatum. Wie gut, wenn du Freunde hast, wenn du eine Gemeinde hast, die mit dir im Glauben zusammen so lebt. Die grübeln nicht und tuscheln nicht erst noch. Komm, wir werden es hier nur jetzt tun. Tun doch alle. Leben können wir hier mehr für Gott erreichen. Sie bleiben ihrem Gott treu, ohne das Ende zu wissen. Ohne das Ende zu wissen. Darf ich mal fragen, wer kann denn so reden? Wer kann sich so verhalten? Nur derjenige, der weiß, dass alles, was uns hier passiert, nur ein Zwischenergebnis ist, weil das Ende sicher ist. So sagen sie es auch hier. Und er wird uns aus seiner Hand, o König, erretten. Irgendwie. Und zwei Aussagen werden von den Männern hier gemacht und sie sind wichtig und begründen blindes Vertrauen. Ich möchte das nahebringen. Das erste ist, sie haben eine Gotteserkenntnis. Das ist das Erste. Sie kannten ihren Gott. Sie kennen ihren Gott. Und sie sagen, bei unserem Gott ist nichts unmöglich. Er wird retten, Nebukadnezar. So oder so. Jetzt oder später. Das ist alles nur ein Zwischenergebnis. Unser Gott kann alles, sagen sie damit. Sie konnten das nicht aus der Gideon-Bibel herauslesen, die sie noch im Hotel vorher hatten. Sie wussten nichts, was kommt. Sie standen davor und wussten nichts, sie sahen nichts, was passieren wird. Das ist blinder Glaube. Wenn wir vom blinden Glauben im Vertrauen sprechen, dann geht es gerade um Situationen, in denen wir noch nicht wissen, was wir gewinnen oder was wir verlieren. Was sie aber wussten war, mein Gott kann selbst aus so einer Situation, die aussichtslos ist, uns herausholen. Er ist mächtig. Er kann. Er hat auch noch Möglichkeiten, wenn wir mit unseren am Ende sind. Ganz ehrlich, davon lebt unsere Kirche im Bruchsal Jahr für Jahr. Wir sind jedes Jahr vorm Aus, immer wieder vorm Aus. Und wir sehen immer, wie Gott dennoch auf einmal etwas tut. Das sind tiefe Gotteserkenntnisse. Daniel 11 wird es so zusammengefasst. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Oder die ihren Gott kennen, bleiben fest. Es gibt Christen, die haben diese Kenntnis verloren. Ihr Gott ist so vermenschlicht worden. Manche haben nach einem Theologiestudium diesen Glauben nie wiedergefunden, weil man ihnen alles Mögliche erzählt hat, was die Bibel angeblich falsch erzählt. Was man heute gar nicht mehr so glauben kann. Und was Gott alles so nicht kann. Was nicht in unser Denkschema passt. Die Wunder im Alten Testament werden anders erklärt. Die Wunder von Jesus werden anders erklärt. Und irgendwann bleibt nur noch übrig, was der Verstand und die Logik begriffen hat. So ein Gott für die Westentasche. Den ich wie ein Talisman benutze, wenn ich was brauche. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Wenn unser Gott nur ein Taschenformat hat, und so winzig ist und nur noch das kann, was wir ihm erlauben, dann sind wir verloren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Halte unabhängig von deiner äußeren Lage fest an deinem Gott. Die ihren Gott kennen, bleiben fest. Das war das, was die drei Freunde vor Nebukadnezar gesagt haben. Wenn Gott will, hast du, König, überhaupt keine Chance. Unser Gott kann uns aus deiner Hand retten und dann passiert alles Mögliche und du kannst überhaupt nichts dagegen tun. Das ist das, was sie hier sagen. Aber ich sehe bei den dreien aufgrund dieser Erkenntnis auch etwas anderes, etwas, was wir heute oft verdrängen. Und da möchte ich euch dem Ganzen nochmal etwas näher führen wieder. Wenn wir das nicht auch auf dem Weg des Glaubens sehen, was ich euch jetzt sage, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, dann stehen wir in der Gefahr, was der Hebräerbriefschreiber sagt, zurückzuweichen, Gott nicht mehr zu gefallen. Deswegen ist das hier so wichtig. Was sagen die drei auch? Wenn Gott aber nichts tut, wenn Gott also seine Macht nicht einsetzt, um uns hier zu retten, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht verehren. Wir werden nicht zurückweichen. Das Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Wir werden nicht zurückweichen, egal was kommt. Das ist etwas ganz Besonderes. Das hat etwas mit ihrer Gottesbeziehung zu tun. Es geht ihnen um Gott selbst, nicht um seinen Segen. Es geht ihnen um diese Beziehung, die sie haben. Ich bleibe bei meinem Gott, egal was kommt. Dasselbe sagt Paulus später. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und alles dazwischen sind tatsächlich Zwischenergebnisse. Das Ende ist sicher. Darum geht's doch. Sie sagen mit anderen Worten, was immer auch geschieht, wir wissen ja nicht, ob Gott eingreift. Aber Nebukadnezar, du sollst wissen, egal wie Gott reagiert, egal wie er handeln wird, und wenn wir in den Ofen müssen, und wenn wir verbrennen, und wenn das unser letzter Tag, unsere letzte Stunde sein sollte, wir stehen zu unserem Gott. Das ist das, was sie sagen. Wir bleiben bei unserem Gott, wir stehen zu unserem Gott, wir wechseln nicht unserem Gott, je nachdem, was das Ergebnis bringt. Das ist blindes Vertrauen von Menschen, die ihren Gott kennen und eine echte Beziehung zu ihm haben. Dieses oder nicht möchte ich euch nahe bringen. Oder nicht. Das wird gesagt von denen, die Gott kennen. Egal was Gott tut, wenn er will, dass wir bleiben, dann bleiben wir. Und wenn er will, dass wir gehen, dann gehen wir. Das ist die Geschichte nochmal. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wenn ich will, dass er bleibe, dann bleibt er. Was geht's dich an? Der souveräne Gott über unserem Leben. Wir können einfach nicht mit den richtigen Methoden, Gebeten, Formulierungen Gott verfügbar für uns machen. Er ist souverän. Er entscheidet. Er handelt. Dieses oder nicht gehört unbedingt ins Vokabular von denen, die blindes Vertrauen ausdrücken. Ich bleibe bei meinem Gott. Ob er so handelt oder so, ich bleibe. Viele von euch kennen ja die Geschichte, wie sie ausgeht. Die drei damals zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie sagen, nein, wir knien nicht vor diesem Bild. Und diese Entscheidung haben sie lange vor dieser Situation getroffen. Nicht in dieser Situation. Ich sage meinen Leuten in der KfW immer, deswegen treffen wir uns Sonntag für Sonntag für Sonntag, damit wir Gott kennenlernen und auch in solchen Situationen vorbereitet sind. Diese drei jüdischen Männer stehen vor einer ganz wichtigen Entscheidung und haben die Entscheidung vorher getroffen. Es war ihnen vorher klar, wie sie in solchen Fällen reagieren. Da war keine interne Diskussion noch nötig. Also sie mussten sich nicht erst nochmal zurückziehen und sich abstimmen. Es war klar, und zwar für alle drei. Ich möchte es für uns einfach so übertragen. Diese Entscheidung muss in deinem Leben vorher getroffen werden. Ich vertraue Gott blind, was immer kommen wird. Gott ist gut und er weiß, was er tut. Gott, egal was kommt, ich vertraue. Ich vertraue dir blind. Das ist eine ganz wichtige Sache, auch für eine Gemeinde. Kann ich gar nicht sagen, wie Gott uns an dieser Stelle coacht, jedes Jahr. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Aber er hat bis jetzt jedes Mal uns durchgetragen und seine Größe gezeigt. Blindes Vertrauen. Schaut euch, die drei Freunde in dieser Geschichte haben Gott dann sehr wohl machtvoll erlebt. Wir kennen es ja, wir schauen ja zurück. Aber ihre Antwort, zu diesem Gott zu stehen, die kam vorher, als sie noch nichts gesehen hatten. Sie hatten auch mit dem Ofen gerechnet. Diese Geschichte hat mir sehr, sehr geholfen, einiges neu festzumachen. Wenn Gott seine Macht nicht einsetzt, wenn Gott nicht das tut, was ich will, mich dorthin führt, wohin ich eigentlich nicht will, trotzdem will ich treu bleiben. Und ich denke, das ist eine Art von Vertrauen, das Gott besonders ehrt. So komme ich zum Abschluss nochmal auf Hebräer 11 zurück. Und möchte euch das auch nochmal, oder möchte euch sensibilisieren, dass ihr das Glaubensleben der Menschen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, wirklich als Ganzes seht. Im Neuen Testament ist Hebräer 11 so eine Art Hohelied des Glaubens. Wir kennen das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, aber hier ist so ein Rhythmus, so ein Rap so auf Menschen, die glauben. Ein ganzes Kapitel. Und da werden ganz viele Leute erwähnt, vorgestellt, die ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Und das Kapitel beginnt fast da philosophisch, was Glauben betrifft. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung oder eine Zuversicht, eine Überzeugung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das klingt so wie eine These zum Thema Glauben, aber der Verfasser schreibt ja dann weiter, Vers 2. Denn in diesem, in der Kraft dieses Glaubens haben die Alten Zeugnis erlangt, oder andere übersetzen, in diesem Vertrauen haben unsere Vorfahren gelebt und dafür bei Gott Anerkennung gefunden. Schlachter sagt, sie haben ein gutes Zeugnis erhalten. Und dann werden in Hebräer 11 tatsächlich ganz viele Männer und Frauen, bekannte und unbekannte, schwerpunktmäßig aus dem Alten Testament natürlich, die ihren Glauben durch Gehorsam gezeigt haben, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Da wird geredet von Abel, von Henoch, von Noah, von Abraham, Isaac, Jakob, Mose, Durchzug durchs Rote Meer, von der Prostituierten Rahab, von Gideon. Eine ganze Menge von Leuten, Glaubenshelden, Glaubensheldinnen, Menschen, die Gott in ihrem Leben blind vertraut haben. Und das Kapitel der Glaubenshelden, da heißt es ab Vers 33 so. Und das wird jetzt nochmal so zusammengefasst. Diese Männer und Frauen des Glaubens, hört wie die Beschreibung ist, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verschlossen, das war ja dieser Daniel, der dann auch in Löwengrube geschmissen wurde, des Feuers Kraft auslöschten, das waren diese drei Freunde, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Diese Glaubenshelden, ja, da stehen wir davor und sagen, was? Wow! Unfassbar! Was die erlebt haben, wunderbar, wie Gott da handelt. Gottvertrauen zahlt sich aus. Die standen nie vor einer Wand, die waren nie in einer Sackgasse. Gott ist groß. Und so meinen wir oft, wenn wir blind vertrauen, dann wird unser Herr uns so führen. Immer hindurch, immer gesund, immer reich, immer eine Arbeit, immer oben. Der Weg ist so. Wir werden nicht anstoßen, sondern durch den Parcours des Lebens sicher geführt werden. Aber ihr wisst, und das ist immer gut bis zu Ende zu lesen, Hebräer 11 endet nicht hier. Jetzt kommt so ein Unterbruch. Und er wird eingeleitet durch diese Aussage im Hebräerbrief. Andere aber. Wie? Gibt es andere? Die ihren Glauben anders erleben, wie die gerade vorher genannten? Ja, die gibt es. Was ist mit den anderen, die auch glaubten? Wollt ihr das wissen heute Morgen, am Sonntagmorgen? Wollt ihr wissen, was mit denen ist? Okay. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfellen. Das war nicht damals Mode, das waren Folterinstrumente. Hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Die anderen aber, Da willst du nicht freiwillig hin. Das musst du ja auch nicht freiwillig suchen. Aber hier sind Gläubige, die mitten in dieser Lage Gott dennoch blind vertrauten. Und bei dieser Aussage kann man ins Vergleichen kommen, oder? Warum die einen so und die anderen so? Jesus, wieso erleben die einen den Glauben so und ich krebse hier rum? Lesen wir auch hier weiter. Hier wird angedeutet, worum es im Glauben wirklich geht. Wie sagt er? Diese alle fanden durch ihr Vertrauen bei Gott Anerkennung. Alle. Gott gefallen diese Glaubenshelden. Die einen so, mit diesen Erfahrungen, und die anderen so. Diesen allen hat Gott bestes Zeugnis ausgestellt, weil sie blind vertrauten. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, alle fanden bei Gott Anerkennung. Alle haben Gott vertraut. Diese haben dabei Wunder erlebt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Andere haben es so nicht erlebt. Sie haben für ihren Glauben leiden und sterben müssen. Und darf ich es mal so sagen? Das ist nicht die B-Mannschaft in Gottes Team. Das ist nicht die zweite Liga in Gottes Team. Das sind jetzt nicht die, wo man sagt, ja, die haben es auch versucht zu glauben, aber es ist halt irgendwas schiefgegangen. Wahrscheinlich war ihr Glaube zu schwach. Nee. Die gehören genauso wie die anderen zu der Gruppe der Glaubenshelden. Wir alle zusammen leben im Glauben. Alle zusammen sind und gehören wir zu dieser Kategorie der Glaubenshelden. Die einen erleben ihr Glauben so und die anderen so. Die einen haben mit eigenen Augen Rettung erlebt. Für die anderen bedeutet es blindes Vertrauen in Gott, durch Tiefen hindurchzugehen. Sie haben nichts erlebt an Rettung, Hilfe, Veränderung der Lage. Aber diese alle, die einen wie die anderen, geben Zeugnis ab von ihrem Glauben. Lernen wir durch den Vergleichen der Erfahrung von zwei Christen aus dem Neuen Testament. Ich weiß, ich ziehe gerade über, ne? Okay, danke. Jakobus und Petrus, zwei Jünger von Jesus. Beide kamen ins Gefängnis aufgrund ihres Glaubens. Für beide hat die Gemeinde gebetet. Beide haben selber gebetet. Beide wollten noch viel für Gott tun. Was passiert? Petrus bekommt in der Nacht Besuch. Ein Engel Gottes kommt. Die Türen springen auf, die Fesseln fallen ab und der Engel sagt, komm. Und er steht, befreit dann irgendwann vor der Gemeinde. Jakobus kriegt auch Besuch im Knast. Aber kein Engel, sondern der Henker kommt und schlägt ihm den Kopf ab. Der eine so, der andere so. War Petrus gläubiger, war Petrus geistlicher, hat Petrus mehr gebetet, hat die Gemeinde mehr gebetet für Petrus, gab es für Petrus mehr Fans in der Gemeinde? Nein. Der eine erlebt den Glaubensweg so und der andere so. Und beide haben Gott verherrlicht. Was heißt das für dich? Was heißt das für uns als Gemeinde, auch für uns als KFB? Wie werden wir das Handeln Gottes erklären? Die eine Familie erlebt, dass jemand gegen alle ärztlichen Prognosen wieder gesund wird und fröhlich weiterlebt. Obwohl er eigentlich nicht mehr leben dürfte und ein Wunder passiert. Andere trauern, weil jemand gestorben ist und schreiben Trauerbriefe. Diese haben dennoch beide durch ihren Glauben Gott geehrt. Ich sehe schon, ich kürze. Ganz kurz. Immer so. Schaut, ich möchte abschließen mit dem. Der Verfasser des Hebräerbriefs gibt noch etwas für uns alle gemeinsam, was uns verbindet. Was uns verbindet mit all den Gläubigen auch aus dem Alten Testament. Alle vor uns hatten, wenn überhaupt, nur zwischenzeitliche Rettung. Andere nicht mal diese zwischenzeitliche Rettung. Aber niemand hat bis jetzt die endgültige Verheißung der Rettung empfangen. Warum? Diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Warum? Damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Weil Gott für uns alle etwas Besseres vorgesehen hat, die aus dem Alten Testament bis zum Ende der Gemeindezeit gemeinsam die Wiederherstellung aller Dinge, dass wir die zusammen erleben. Das hat Gott vorgesehen für alle. So sind auch wir durch die noch ausstehende Vollendung verbunden mit allen anderen aus Hebräer 11. Gott hat einen großartigen Plan.
Es geht um Treue, dass wir blind vertrauen. Verherrliche Gott mit deinen Defiziten, mit deinen Grenzen, auch mit dem, was noch nicht ist. Und feiere das, was schon jetzt ist. Und bleib treu bis zum Ende. Sorry für die Verspätung. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und Orientierung gibst in dieser Welt, die auseinanderbricht. Und wir wollen als Christen, als deine Gemeinde, treu bleiben. Auch wenn es enger wird für uns. So viele Herausforderungen. Hilf, dass wir stark bleiben in dir, weil wir dich kennen und die Beziehung zu dir über alles schätzen und das Ende mit allen anderen erleben wollen. Danke für dein Wort. Amen.